Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Judd Trump fuhr weg. Na, wo ist er denn? Na, fort ist er. Das ist das Thema des gestrigen Tages beim World Grand Prix in Coventry. Die Favoriten fallen mal wieder wie die Fliegen und darüber müssen wir reden. Und das tun wir hier bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de. Ja, Kathi, Turnier der 32 besten Spieler der Saison oder Turnier der Überraschungen der absoluten Vielfältigkeit?
Wow, Überraschungen, gutes Stichwort. Alles, alles Gute zum Geburtstag, Christian, und guten Morgen hier bei Total Clearance.
Vielen Dank.
Gut, Gott sei Dank hast du die Überraschungen noch erwähnt, sonst hätte ich auf deine Frage antworten müssen. Nein, es ist ein super schönes Turnier bisher, aber ja, die Top-Favoriten favorieren nicht so gut rum. Ne? Die sind schon eher auf dem Heimweg und das ist, finde ich, wieder eine großartige Nachricht, dass wir also auch Leute haben, die ganze Saison wirklich sehr konstant gut gespielt haben, die das hier bestätigen können, dass wir auch Leute haben, die jetzt in den letzten Wochen eine ganz neue Form gefunden haben, die das hier bestätigen können. Also das sind nur positive Nachrichten für den Snookersport.
Tom Ford als Nummer 29 in dieses Turnier gegangen, hat erst John Higgins geschlagen und dann gestern in seinem Zweitrundenmatch auch Judd Trump auf Distanz gehalten. Und du hast das vorher ganz interessant formuliert auf Twitter. Das Match könnte entweder ein richtiger Kracher werden, absolut geniales Top-Match, oder die Enttäuschung des Abends. So in der Retrospektive können wir, glaube ich, sagen, es war ein bisschen was von beidem. Und wäre so diese typisch deutsche Reaktion, meh, oder?
Ja, ich würde eher sagen Licht und Schatten, weil mehr würde jetzt eher bedeuten, dass sich das so in der Mitte irgendwo austariert hat, aber ich fand eher, es war entweder grottenschlecht oder genial zwischendurch. Fangen wir mit grottenschlecht an. Fangen wir an mit Tom Ford in Frames 1 und 2. Um Gottes Willen, der hat nicht stattgefunden. Tom Ford hat da nicht stattgefunden, es war ein bemitleidenswertes Häufchen Elend. Judd Trump hat ihm durchaus Chancen hingestellt, die er derbe versemmelt hat. Also da hat man schon wirklich Bösestes befürchtet für den Tom Ford. Das war eine peinliche Vorstellung in den ersten beiden Frames, die dann Judd Trump sich holen musste. Ja, weil so ein Frame, klar, irgendwer muss den irgendwann gewinnen und es blieb nur eine Möglichkeit, und zwar Judd Trump in den ersten beiden Frames. Frame 1 hat er dann 50er Break gespielt, es sollte sein höchstes Break des Matches werden. Aha, und daran können wir schon sehen, mit Tom Ford muss hier was passiert sein, und zwar vor allem in Frame 3, denn da hat Judd Trump schwarz verschossen vom Spot sehr, sehr früh im Frame, und Tom Ford kam an den Tisch und wusste, okay, das muss jetzt klappen. Ganz ehrlich, ich dachte mir, er verschießt jetzt den leichten Einsteiger auch noch, hat er nicht. Im Gegenteil, er hat eine 133 gemacht. Und damit hat Tom Ford etwas geschafft, was er sonst sehr selten geschafft hat in seiner Karriere, sich nämlich in ein Match reinzuarbeiten, in dem er am Anfang nicht zur Stelle war. Und diese 133 war ein absolutes Stück für die Galerie, hat sein eigenes Top-Break des Turniers getoppt. 133 bis jetzt auch noch das höchste Break der Woche. Ich glaube nicht, dass es dabei bleiben wird, aber immerhin. Also das war eine echte Gala-Vorstellung. Und dann in Frame 4 die 65 hinterher und schon war es 2-2 auf dem Spielstand. Unglaublich. Der war weg, der Tom Ford, und plötzlich war er da. Und dann wurde es auch nochmal spannend.
Ja, spannend im Sinne von, jeder gibt dem anderen genug Chancen. Ne? Also ich hatte gegen Ende des Matches, vor allem im letzten Frame dann auch, irgendwie das Gefühl, beide wollen unbedingt die Statistik gewinnen. Wer verschießt die meisten Farben vom Spot?
Ja, da sind wir wieder bei grottenschlecht, Christian. Ja, genau. Also wir haben uns jetzt gefreut an der 133 von Tom Ford, aber es wurde danach wieder schwierig. Ne? Also wir hatten diesen sehr, sehr nervösen Entscheidungsframe, aber auch davor Frame 6. Ei, also das war jetzt nicht das hochklassige Super-Snooker, sondern wie du gesagt hast, eher so Frustrationstraining für die Zuschauenden. Denn so viele Chancen muss man erstmal vergeben wie die beiden. Also das war grauenvoll. Ich weiß nicht, wo das dann herkam, aber am Schluss musste ja irgendjemand gewinnen. Das war dann Tom Ford.
Das war Tom Ford und der zieht damit ins vierte Finale des World Grand Prix ein. Wird für ihn willkommen sein. Kurz noch zu Judd Trump, Kathi. Der hat in den letzten 2 Saisons jeweils 5 bis 27 Weltranglistenturniere gewonnen, je nach Form. In dieser Saison bisher zwar das Champion of Champions, aber bei Weltranglistenturnieren nicht über das Viertelfinale hinausgekommen bisher. Was ist da los?
Formkrise. Naja, gut, ich meine, er gehört immer noch wirklich zu den besten Spielern in der Saison, aber er streut einfach Fehler ein, die er sonst nicht gemacht hat. Und wenn die jemand bestraft, zumindest halt einen zu viel bestraft, wie gestern Tom Ford, dann ist der Judd Trump halt auch schnell raus. Wenn die Spieler das nicht schaffen, und da wäre jetzt Ben Wollaston am Tag vorher ein Beispiel gewesen, dann ist Judd Trump einfach weiß. Aber diese Fehler passieren ihm. Die kann er im Moment nicht ausschalten. Ich habe so ein bisschen die optimistische Einschätzung des Ganzen, dass Judd Trump doch gerade dabei ist, was Grundlegendes nochmal umzustellen in seinem Spiel oder in seiner Herangehensweise an Snooker. Und dass das sich langfristig auszahlen wird. Dass wir jetzt einen Judd Trump vielleicht in Zukunft erleben werden, der sich bei den Triple Crown Events steigern möchte und dafür in Kauf nimmt, dass er jetzt nochmal in die Grundlagenarbeit, welcher Form auch immer, geht und so eine bisschen schwächere Saison jetzt auch in Kauf nimmt. Das wäre jetzt so meine optimistische Vorhersage. Natürlich kann es aber auch einfach sein, dass er so ein bisschen seinen Magic Touch verloren hat und wir einfach wieder so eine Art Generationenwechsel jetzt auch erleben werden. Sehr, sehr spannend. Aber natürlich ist es auffällig hier für Joe Trump.
Also, er kann auf jeden Fall jetzt erstmal frühzeitig in die Weihnachtsfeiern gehen. Ich würde mal aus seiner Sicht dieses Jahr vielleicht die Dubai-Reise weglassen. Das ist ja letztes Jahr schon schiefgelaufen. Und ja, am Nachmittag gestern gab es ja erstmal noch Partien der ersten Runde. Ronnie O'Sullivan zum Beispiel war am Tisch gegen Andy Hicks, hat sich kurz vor dem Match noch ein Eis gegönnt. Und ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass das das schlechteste Match des gestrigen Tages war, aber dass Ronnie O'Sullivan sich hier durchgesetzt hat, sieht man auf dem Scoreboard nicht so unbedingt, zumindest nicht in der typischen Form. Also hohe Breaks waren ja da mit der Lupe zu suchen.
Ja, das war halt so ein Andy Hicks-Match eher als ein Ronnie O'Sullivan-Match. Der kam in seinem Eis da reingeschlendert, kurz vorher erst überhaupt angereist. Ja, das hat man schon ein bisschen gemerkt, dass der Gute das Turnier jetzt vielleicht nicht überbewertet hat. Das war ein sehr schlechtes Match. Ich habe jetzt nach einem netteren Adjektiv gesucht, aber mir ist keins eingefallen. Es war irgendwo umkämpft, aber nicht auf die hochklassige Art und Weise. Also wenn wir an die taktischen Duelle zwischen Mark Selby und Mark Allen gestern denken, also da kommt das um Gottes Willen überhaupt nicht ran. Ronnie O'Sullivan nicht mit seinen üblichen Breaks, das war eine kleine 60 in Frame 5, war das einzige über 50, was er produziert hat. Andy Hicks hat viel versucht, es hat wenig geklappt. Frame 4 auch sehr knapp dann verloren. Auch Frame 2 war recht umkämpft, also auch er hätte mehr draus machen können. Er ist auch jemand, der mal ein hohes Break raushauen kann. Das ist gestern nicht gelungen und so hätte das Match eigentlich so ziemlich auf jede Art ausgehen können, aber am Schluss war es eben doch Ronnie O'Sullivan, der sich durchgesetzt hat. Aber da gab es bedeutend bessere Matches gestern Nachmittag.
Zum Beispiel Hossein Wafai gegen Gary Wilson. Hossein Wafai gewinnt mit 4:1, ist damit auch nächster Gegner von Ronnie O'Sullivan. Und wir erinnern uns an das letzte Duell der beiden. Da gab es einen Whitewash. Und zwar für O'Sullivan, der die Heimreise antreten musste. Also sehr interessant. Die anderen beiden, die sich gestern Nachmittag noch durchgesetzt haben, waren Luca Brissell und Jimmy Robertson. Und das in sehr unterschiedlichen Matches. Jimmy Robertson gegen Matthew Sealt war ein durchaus unterhaltsames Duell zweier Spieler, die in etwa gleich guter Form waren. Und Luca Brissell, ja, der ist in unfassbar guter Form, oder? Also, was der wieder gestern gegen Jordan Brown ausgepackt hat. Also, Luca Brissell nimmt John Higgins derzeit so ein bisschen den Spieler der Saison Status ab.
Oh ja, und das innerhalb von kurzer Zeit und er schafft es, das aufrecht zu erhalten. Und da haben wir alle ein bisschen gezittert. Ne? Ist das so eine Eintagesfliege von Luca Brissell? Aber überhaupt nicht. Der Luca, der sprüht so vor Spielfreude. Das ist ein einziges Weihnachtsgeschenk, dem zuzugucken. Und ja, jetzt hat er dann gestern den Jordan Brown so ein bisschen demoliert. Also er hat mit noch 100 angefangen im ersten Frame, dann im fünften Frame noch 105. Jordan Brown mit minimaler Punkteausbeute bis auf seinen 53er Break in Frame 4, was ihn dann letztlich dazu gebracht hat, eben einen Frame wenigstens zu gewinnen. Aber Luca Brissell hatte dieses Match wieder zu jedem Zeitpunkt in der Hand. Und diese Souveränität, mit der er auftritt, ist schon wirklich begeisternd. Und gerade seine Splits sind mir immer in Erinnerung geblieben. Also das schafft er echt super gut, kontrolliert. Klar, klappt nicht immer. Aber mir gefällt es so sehr zu sehen, wie er einfach Splits spielt und sich so den Grundstein wirklich auch für höhere Breaks selbst erarbeitet. Dann jetzt aber noch ein Wort bitte zu Jimmy Robertson. Jimmy Robertson ist für mich leider der ungeschickteste Spieler des gestrigen Tages, obwohl er 4-2 gewonnen hat gegen Matthew Selt. Aber ich dachte, ich spinne in Frame 4 des Matches. Okay, Jimmy Robertson, souverän unterwegs, 3-0 in Führung. Klar, jeder Frame war so ein bisschen umkämpft. Matthew Selt hatte Chancen in allen Frames. Das sollte ihm eine Warnung sein eigentlich. Aber Jimmy Robertson trotzdem der klar stärkere Spieler in allen drei Frames. Also 3-0, dir fehlt nur noch ein Frame. Was machst du als Jimmy Robertson? Ja, richtig. Du legst dir Matthew Selt die einfachstmögliche Chance hin für den perfekt aufgeräumten, aber leicht spielbaren Tisch, wo er sich richtig ein schönes hohes Break erarbeiten kann und guckst mal, was passiert. Also völlig unnötig, diese Chance, die er dem Matthew Selt dann hingelegt hat. Matthew Selt machte nur 48 Punkte. Okay, also Frame noch nicht verloren. Du kannst immer noch 4-0 gewinnen in kürzester Zeit und dir dann ein Eis gönnen, weil du hast jetzt Hunger bekommen wegen Ronnie O'Sullivan. Was machst du als Jimmy Robertson? Richtig, du versuchst einen absolut bescheuerten Einsteiger. Es war ein Double, was er da versucht hat. Das also da, klar, ich habe immer eine 0% Chance, das zu kriegen, aber auch Jimmy Robertson hat da keine viel höhere Chance, dass der fällt. Stattdessen legst du Matthew Selt dann natürlich den nächsten Einsteiger hin, weil das Double nicht geklappt hat. Matthew Selt mit der 54 und dann hat er also endlich mal einen Frame auf der Anzeige. Also dämlich, dämlich Jimmy Robertson. Das war extrem unnötig, wie er den Matthew Selt da ins Spiel geholt hat, weil der müsste ja gedacht haben, Mensch, drei nicht ganz umkämpfte, aber doch drei Frames, in denen ich hätte Chancen nutzen können, habe es aber nicht gemacht. Stehe hier kurz vor der Niederlage und dann wird mir sowas auf dem Silbertablett serviert. Das hat er noch bestätigt, Frame 584 von Matthew Selt. Und dann musste Jimmy Robertson echt nochmal kämpfen und musste sich fangen und einen sehr, sehr knappen sechsten Frame holen auf Basis eines 54er Breaks, um dieses Match noch zu gewinnen. Also das war wirklich das Unnötigste, was gestern passiert ist, waren diese taktischen Fehler von Jimmy Robertson und das wird ihn teuer zu stehen kommen gegen viele andere Gegner. Also da bin ich wütend geworden gestern.
Oh, wenn Cardi wütend wird, dann ist aber die AA am Dampfen. Und dann schauen wir mal, wie Jimmy Robertson da heute gegen Luca Brissell agiert. Da wird er sich ja dann entsprechend steigern müssen. Gestern Abend dann die ersten vier Partien des Achtelfinals. Tom Ford hatten wir schon besprochen, der sich gegen Judd Trump durchgesetzt hat. Nächster Gegner für Tom Ford wird Mark Selby sein. Der hat sich in einem Late-Night-Duell gegen Mark Allen durchgesetzt. Auch durchaus als Top-Match prognostiziert, konnte das vielleicht auch etwas mehr halten als das Duell zwischen Trump und Ford. Also sehr unterhaltsam. Und wir haben mal wieder beide Varianten von Mark Selby gesehen. Einmal die Variante Top-Break-Builder und einmal die Variante Top-Granit-Builder.
Ja, komplett, komplett. Aber das macht ja auch gerade Spaß. Na, also in den ersten beiden Frames war Mark Allen absoluter Statist. Da haben wir den Feuerwerks Mark Selby gesehen, der eine 85 rausgehauen hat, der eine 78 rausgehauen hat. Mark Allen hatte zu dem Zeitpunkt noch keinen Ball gelocht und in Frame 2 auch nur den Anstoß gespielt. So dominant war Mark Selby dann, aber Mark Allen sollte sich ein bisschen reinarbeiten in dieses Match. Und es sieht von der Statistik her auch nicht so toll aus, das Match, wirklich nicht. Also klar, die zwei schönen Breaks von Mark Selby am Anfang, aber danach steht nur noch eine 69 mal von Mark Allen, als er dann nochmal verkürzen konnte und sonst keine nennenswerten Breaks mehr. Aber dieses Match für mich hat gelebt von seinen einzelnen Bällen. Da waren taktische Pralinchen dabei. Das war absolut herrlich, wie sie sich gegenseitig gesnookert haben, wie sie wieder rausgekommen sind aus den Snookern. Es war wirklich wunderschön anzusehen. Dann wieder lange Einsteiger, die man sich lange merken wird. Es war wirklich ein Match der einzelnen Bälle. Und in dem Sinne hat es auch tatsächlich die Erwartungen erfüllt. Was das Breakbuilding angeht, waren wir in Frames 1 und 2 ja schon gut bedient. Ansonsten kam da eben nicht mehr so viel, aber es war trotzdem ein sehr, sehr unterhaltsames Match, was nur leider halt viel zu spät angepfiffen wurde. Ich finde es einfach schade. Ich meine, dass man da am Abend noch diese zweite Session ranklatscht, anstatt dass man einfach so ein bisschen durchgehender den Tag überspielt. Also ich weiß nicht, ob das sein muss im Snooker und ich weiß auch nicht, ob das so die beste Entscheidung ist für die Weiterentwicklung des Sports, die Formate so aufzuziehen. Aber ich weiß nicht, wie du darüber denkst, Christian.
Ja gut, über Session-Ansetzungen und so weiter könnte man, glaube ich, einen komplett eigenen Podcast nochmal machen. Ich erinnere mich an ominöse 17.30 Uhr Sessions und so weiter. Es ist, ja, bei Best of Seven natürlich immer die Frage, wie viel man dann in einer Abendsession reinpackt. Ein Best of Seven Match wäre dann natürlich auch wieder zu wenig für den Tisch. Es ist halt eine schwierige Sache. Also genau, die Variante Roll-on, Roll-off, einfach den kompletten Tag über zu spielen, wäre dann vielleicht cleverer. Aber wir werden es nicht beeinflussen können, wir werden es nicht ändern können. Und genauso wenig werden das Neil Robertson und Yan Mingtao ändern können, die nämlich ebenfalls im Viertelfinale aufeinandertreffen, gestern ihre Matches sehr souverän gewonnen haben. Neil Robertson gegen Anthony Hamilton und Yan Mingtao gegen Martin Gould. Neil Robertson scheint nach seiner Tinnitus-Erkrankung wirklich wieder sehr gut in Form zu sein. Und Yan Mingtao, ja, ohne jetzt wirklich zu glänzen, aber mal wieder mit taktisch wirklich aufgeräumtem Spiel.
Ja, der Yan Mingtao hat einfach bei Martin Gould den Ausknopf gefunden und den gedrückt und so ging es dann 0-4 aus. Martin Gould kann sehr schöne Safeties auch spielen, aber halt nicht 38 davon hintereinander. Das hätte Yan Mingtao aber gestern gefordert und so war das Ergebnis dann klar, obwohl zwei Frames erst auf die Farben entschieden wurden. Auch das müssen wir dem Martin Gould hier immerhin lassen. Aber es war an sich natürlich keine gute Begegnung für ihn, der einfach ein flüssigeres Spiel dem Match hätte aufzwingen müssen. Neil Robertson, 108 gespielt, noch eine 74. Zu keinem Zeitpunkt richtig gefährdet durch Anthony Hamilton, der immerhin eine Stunde 83 gespielt hat. Also das war eigentlich ein ideales Match für Neil Robertson so zum Reinkommen, finde ich. Also der hat es hier eigentlich gut erwischt bei diesem Grand Prix bisher und bestätigt, dass er wieder zurück ist, dass mit ihm zu rechnen ist. Aber so der richtige Test steht natürlich noch aus. Ich bin gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Aber es ist sehr erfreulich zu sehen, dass gesundheitlich dem Erfolg beim Snooker nichts im Wege zu stehen scheint.
Absolut. Der Test dann vielleicht heute Abend um 20 Uhr gegen Yan Mingtao. Dann werden nämlich die ersten beiden Viertelfinals gespielt. Ab 20 Uhr dann auch mit etwas längerer Distanz. Dann geht es schon mal bis 5. Yan Mingtao gegen Neil Robertson und Mark Selby gegen Tom Ford heute Nachmittag. Dann erstmal noch die letzten vier Achtelfinals. Ronnie O'Sullivan gegen Hossein Wafai, Jimmy Robertson gegen Luca Brissell und danach Jack Lizaus gegen Stephen Maguire. Und Stuart Bingham gegen Ali Carter. Wir werden morgen drüber reden, hier bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.